Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute haben wir ein Thema, das mit Sicherheit den einen oder anderen zum Nachdenken anregt, weil heute geht es darum, mein Hund hat Menschen zum Fressen gerne. Das heißt, es geht um potenzielle Beißvorfälle, dein Hund beißt Menschen. Dein Hund beißt vielleicht auch Hunde. Fakt ist, dein Hund hat sehr wahrscheinlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Problem. Und sehr wahrscheinlich hast du dann über kurz oder lang auch ein Problem. Und zu diesem heiklen Thema, denn es ist ein heikles Thema, freue ich mich total, die liebe Sonja Mayburg begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Sonja, schön, dass du dir heute wieder die Zeit für uns genommen hast zu einem Thema, ja, das man nicht in 5 Minuten, sage ich mal, abgearbeitet hat. Magst du dich aber, bevor wir einsteigen, bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, guten Morgen. Also ich kann guten Morgen sagen, weil wir haben jetzt gerade 10 Uhr. Sollen wir sagen, so als Beiwerk. Ja, mein Name ist Sonja Mayburg. Ich wohne quasi in der Mitte von Bayern und ich bin die Inhaberin der Plattform hey-fifi.com, also ein Online-Portal für Hundetraining, wo man also ganz, ganz viele Filme zum Hundetraining und sowas findet. Und ich bin selbst auch Hundetrainerin und ich hatte selbst auch einen Hund, der andere Menschen nicht so super toll fand. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Es war noch harmlos im Gegensatz zu anderen Fällen, die ich kenne und mit denen ich auch regelmäßig zu tun habe. Also so ist immer Hundeaggression ist auch einer meiner Schwerpunkte im Training und sowas. Und deswegen denke ich mir, ja, können wir uns gut darüber unterhalten.
Eine Frage noch zu der hey-fifi.com. Das ist eine Plattform sowohl für Hundehalter als auch für Trainer. Das heißt, ich als Hundemama bin da genauso gut aufgehoben. Es ist jetzt keine reine Trainingsplattform für Hundetrainer, sondern auch ich finde da als Hundemama Input, wie ich mit meinen Hunden trainieren kann. Ist das richtig?
Definitiv. Also HundetrainerInnen, die haben da eine Menge zu sehen darauf, weil halt die Übungen, die wir da zeigen, sehr systematisch aufgegliedert und gestaffelt sind, sodass man das zum Beispiel auch selbst für seinen Unterricht übernehmen kann. Aber gerade weil das eben so didaktisch aufgebaut ist, ist es durchaus auch zum Selbstlernen für HundehalterInnen geeignet, die dann halt, wenn sie so einen Film schauen, okay, das passiert als erstes und das kann dabei schiefgehen und wenn das schiefgeht, muss ich das so und so machen und das ist der nächste Schritt und sowas, ob das jetzt so ein Leinenführigkeit, Anti-Jagd-Training, Leinenaggression oder eben auch Aggression gegenüber Menschen oder sowas ist, ersetzt natürlich nicht immer Trainer oder eine Trainerin vor Ort, logischerweise, ne? So wie halt auch ein Buch kein Trainer oder eine Trainerin vor Ort ersetzt, aber es hilft durchaus sehr beim Selbstlernen und auch Verstehen, was so dahinter steckt und auch im Training dahinter steckt.
Okay, das wollte ich nur einmal geklärt haben, dass das eben Online-Plattform sowohl für TrainerInnen als auch für Hundehalter, Hundehalterinnen ist. Genau. Jetzt steigen wir ein. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal mit dem lapidaren Spruch an, den du mit Sicherheit auch schon des Öfteren gehört hast. Ein Hund, der bellt, der beißt nicht.
Ja, klar.
Das ist logisch. Okay, eigentlich können wir jetzt schon zur nächsten Frage übergehen. Aber vielleicht magst du auch noch 2 Worte dazu sagen.
Ja, ist Quatsch, ne? Ich meine, ich frage mich immer, woher dieser Spruch kommt. Also ich vermute mal, es ist einfach so ein Sprichwort. Das heißt, wer einfach die Klappe riesig aufreißt, da steckt eigentlich nicht viel dahinter. Aber das ist, das kann man natürlich auf Hunde nicht einfach so übertragen. Das ist einfach so ein Spruch, der halt bei Menschen halt so den Menschen angetragen wird, so als Symbolik für, wer die Klappe aufreißt, hat aber eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist bei Hunden aber bei weitem nicht so. Also eine Lautäußerung, eine bellende Lautäußerung heißt noch lange nicht, nach dem Motto, komm ruhig näher, kannst mich jetzt streicheln oder sowas. Ne, sondern eine Lautäußerung, wenn es eine, es gibt natürlich auch freudiges Gebell, ne? Aber wenn es natürlich kein freudiges Gebell ist, dann werde ich den Teufel tun und den Hund anlangen, weil eine Lautäußerung mir natürlich immer noch die Chance gibt, dann irgendwie mal einen Schritt zurückzumachen und sagen, achso, okay, du willst gar keinen Kontakt zu mir, okay. Ja, und wenn ich dann natürlich über diese Lautäußerung hinweggehe, ja klar kann das sein, dass der Hund beißt.
Okay, das heißt, da sollte man sich bitte nicht daran halten, dass ein Hund der Welt nicht beißt. Im Umkehrschluss ist es ja, ich vermute mal, die Erfahrung hast du auch gemacht, dass Hunde, die beißen, eigentlich sofort das Etikett bösartiger Hund aufgestempelt bekommen. Da würde ich gerne etwas näher drauf eingehen, und zwar, es gibt ja sicherlich unterschiedliche Gründe, warum ein Hund beißt. Es gibt mit Sicherheit Hunde, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber, die tatsächlich ein sehr hohes Aggressionspotenzial haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ich meine damit, das auch ganz klar gesagt, keine bestimmte Rasse. Es kann ein Chihuahua sein, das kann eine deutsche Dogge sein. Ja, also
wobei man natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es gibt natürlich genetische Veranlagungen hin zur Aggression, und das kann natürlich in der Rasselinie drinstecken. Ne? Ein hohes Erregungsniveau, ja, Impulskontrolle oder sowas. Ne? Weil Verhalten eines Hundes ist ja immer Genetik und Umweltbedingungen und Lernverhalten, also Lernerfahrung. Und da spielt natürlich die Genetik eine Rolle. Aber man kann natürlich nicht per se sagen, alle Schäferhunde sind böse oder sowas. Das ist Quatsch.
Nee, mir geht es halt ganz klar um die Sokas, die diesen Stempel meiner Meinung nach, und da stehe ich zu, unverdient aufgepresst bekommen, diese sogenannten Kampfhunde. Und ja, deswegen hatte ich das gesagt, dass das eben nicht eine, ja, ich sag mal, eine Rassezugehörigkeit ist, sondern natürlich gebe ich dir recht, Genetik darf man nicht außer Acht lassen, und es gibt vielleicht auch einen Wurf, wo halt die Welpen eher dazu neigen, nach vorne zu gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Mir ging es nur tatsächlich darum, dass man nicht per se einer Hundegruppe, nenne ich sie jetzt mal, einen Stempel aufdrücken sollte. So, deswegen sage ich das Beispiel von, das kann genauso gut ein Chihuahua sein, wie eine deutsche Dogge sein, der da gegebenenfalls Aggressionspotenzial hat.
Genau.
Es gibt ja aber auch noch andere Gründe, warum ein Hund vielleicht nach vorne geht. Nämlich, wenn er beispielsweise das Zuschnappen als letzte Möglichkeit sieht. Nämlich, wenn vielleicht das komplette Spektrum, was er dir vorher gezeigt hat, nach dem Motto, ich habe hier Angst in der Situation, ich fühle mich hier nicht wohl in der Situation, bitte bedräng mich nicht im Zweifelsfall, dann hat der Hund ja vielleicht Angst. Und ich finde, also ich als Hundehalter, nicht jetzt als Trainer, sondern als Hundehalter finde, da muss man doch dann ganz anders drauf eingehen als ein Hund, der, ich sage jetzt mal eben laienhaft, tatsächlich ein Aggressionspotenzial hat, was er ausleben möchte, oder?
Ja, warum hat er denn Aggressionspotenzial, was er ausleben möchte?
Naja, das war ja das, was du sagtest. Ne? Also es kann halt gegebenenfalls tatsächlich so sein, dass genetisch bedingt vielleicht irgendwas vorliegt. Ich weiß es nicht, aber ja, dass dieser Hund eben, sagen wir es mal so, der eine Hund geht nach vorne, weil er beißen will und eben vielleicht nicht unbedingt Angst hat. Ich weiß es ja nicht, deswegen sprechen wir ja darüber. Der andere Hund saß als letzten Ausweg. Also natürlich ist es immer mit Lerntheorie, irgendwann kommt dann der schöne Spruch, der hat sofort gebissen, ohne vorher, keine Ahnung, eine weiße Flagge gewedelt zu haben. Dass das natürlich eigentlich Quatsch ist, ist klar, aber man muss halt auch berücksichtigen, in welcher Situation vielleicht ein Hund beißt. Ja, also finde ich jetzt zumindest. Und da fällt mir halt als erstes ein, naja, der Hund hat dir ungefähr, jetzt mal übertrieben gesagt, eine Stunde lang gezeigt, ich kann diese Situation nicht mehr handeln, ich kann sie nicht mehr handeln, ich, Hilfe, 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 und dann klatsch. So, also er hat vorher nur das komplette Spektrum abgespult, bitte hol mich hier raus, oder ich will jetzt hier nicht spielen, ich will jetzt hier weg, und hat seinem Menschen das gesagt und hat dann vielleicht, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, gebissen. Beißen ist immer für beide Seiten eine schlechte Erfahrung, braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich finde, dieses Beißen, das hört jetzt so blöd an, aber dieses Beißen ist dann mehr oder weniger selbstverschuldet, weil der Hundehalter vielleicht gar nicht darauf geachtet hat. Oder wie siehst du das?
Also man muss also mal ein bisschen von vorne anfangen. Also erstmal, woher kommt denn Aggressionsverhalten tatsächlich? Weil nämlich der Hund, ich sag mal so, diese angeblich so lustvolle Aggression, der will jetzt beißen oder sowas, das halte ich ehrlich gesagt für ein verdammt großes Gerücht. Ja, also fangen wir da mal an. Also wie gesagt, wir haben die Genetik bei Hunden, die halt dafür sorgen kann, dass ein Hund ein höheres Erregungsniveau hat und durchaus eine Veranlagung dazu, eben aggressives Verhalten zu zeigen. Aber jetzt muss das natürlich aber überhaupt irgendwie erstmal getriggert werden. Ja, es ist ja nicht so, dass der sich irgendwie dann eines Morgens aufsteht, sich schüttelt und gerade ausgeschlafen ist und denkt, oh, wen kann ich denn jetzt beißen? Ich habe da gerade so Bock drauf. Na, sondern es ist ja erstmal so, dass wir erstmal überlegen müssen, was bringt dieses Verhalten dem Hund eigentlich? Ne? Und dann
also das Verhalten des Beißens. Was
richtig,
bringt genau. Das Beißen dem Hund tatsächlich? Das meinst du jetzt.
Richtig. Ne? Und da kommen wir eben zu Umwelt- und Lernbedingungen. Halt, wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel ein höheres Erregungsniveau hat, dann tendiert er vielleicht anfangs eben dazu, zum Beispiel laut zu bellen, im Kreis zu rennen, Sachen zu zerrupfen, Dinge zu machen und sowas. Also durchaus, wie das so ist. Wenn ein Hund ein höheres Erregungsniveau hat, ist das durchaus auch immer etwas, was uns Menschen nicht so gut gefällt. Was unerwünschtes Verhalten ist. Ja, und was passiert dann häufig? Ja, es passiert dann tatsächlich häufig, dass wir hingehen und versuchen, das Verhalten halt irgendwie zu unterdrücken. Ob wir das jetzt nun den Hund anplärren, auf den Boden drücken, ihm irgendwie was wegnehmen oder sowas. Das heißt, wir reagieren auf dieses hohe Erregungsniveau mit aversiven Einwirkungen. Das heißt, der Hund, wenn er sowieso gerade nicht weiß, wohin mit sich, kriegt die Erfahrung von uns Menschen und kommt in dem Moment etwas Unangenehmes. Ja, da sind wir dann also nur bei Umweltbedingungen und sowas, je nachdem auch ein Hund, der hierher kommt, sehr ängstlich ist, der wird dann quasi nach draußen gezerrt, anderen Menschen vorgestellt, die ihn dann irgendwie zwangsverstreicheln wollen oder sowas. Und nach dem Motto, je öfter er das, ne, gewöhnt sich schon irgendwie dran, ne, wir hatten das Thema Gewöhnung ja schon ein paar Mal, ne, je öfter er das erlebt, umso toller findet er das, ja klar. Und dann ist es halt irgendwann so, dass eben der Hund irgendwann merkt durch seine Signale, wie Aufregung, ne, also rumrennen, tun, machen oder eben auch ängstliches Verhalten, kann er sich in der Situation nicht entziehen. Es funktioniert nicht. Und dann kann es eben irgendwann sein, dass ein Hund vielleicht mal aus Reflex heraus, vielleicht aus Ausprobieren heraus, man weiß es nicht, ne, mal nach vorne geht und mal knurrt oder eben auch schnappt. Und da muss man ehrlich sagen, auch so ein Chihuahua kann schon mal bösen blauen Fleck bis hin zu einer echten Bisswunde machen, ja. Auch kleine Hunde, wenn die anfangen zu schnappen, dann ist das Erste, was wir machen, zurückschrecken. Und dann sind wir nämlich auch beim Lernverhalten. Das heißt, der Hund lernt, am Moment, wenn ich jetzt aggro werde, dann passiert genau das, was ich vorher eigentlich schon gezeigt habe und was ich aber eigentlich nicht zeigen wollte. Und dann wird diesem Beißen natürlich, weil es auch gefährlich ist und weil es wehtut und über allen Pipapo natürlich sehr aggressiv begegnet, oft, ne, von Menschen, die das halt vorher nicht erkannt haben. Und dann gibt es dann oft so eine Gewaltspirale, ja, das heißt, der Hund lernt, okay, ein leichter Biss reicht nicht, aber wenn ich richtig zuhacke, ne, dann komme ich schon dahin, wo ich hin will. Und der Hund lernt einfach nicht so Konflikte, die er hat, auf eine andere Art und Weise zu lösen. Man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, es gibt Hunde, die auch, ja, ich sag mal, nicht ganz richtig im Kopf sind. Da sind wir wieder bei der Genetik, ja. Also es gibt tatsächlich Hunde, die in welcher Umgebung auch immer und mit welchem Menschen auch immer ein unfassbar hohes Aggressionspotenzial haben und das dem Menschen gegenüber auch ausleben, weil sie nicht anders können. Ne? Also nicht, weil sie da so einen Bock drauf haben, sondern weil sie keine andere Lösungsstrategie finden und dann nicht bereit sind, andere anzunehmen, weil es sich halt einfach nur das Beißen quasi dimensionlösend anfühlt. Und da sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, da kommt tatsächlich auch mal Training an seine Grenzen. Also da,
wenn ich da einmal kurz einhaken darf, das heißt also, Hunde, die tatsächlich aufgrund ihrer Genetik vielleicht, du hast es einfach so schön gesagt, nicht so ganz richtig im Kopf sind.
Oder Krankheiten, oder
ja. Ich kenne eine Dame, die hatte einen Hirntumor und die hat ihren Besitzer angegriffen.
Ja, neurologische Krankheiten, ja. Ich meine, das gibt es ja bei uns Menschen auch.
Das heißt, diese Hunde, weil du das so schön sagtest, da kommt auch das Training, und zwar jedes Training, egal, also die Mein Herz Bell steht ja für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Es gibt natürlich auch noch die Hardcore-Fraktion mit Stachelhalsband, obwohl es verboten ist, und allen anderen möglichen Sachen. Aber hier bei solchen Hunden, die halt ja genetische, gesundheitliche Einschränkungen, nenne ich das jetzt mal, habe, da kommt das Training an die Grenzen, und was bedeutet das dann letzten Endes?
Ja, Training kann auch an die Grenzen kommen, wenn der Hund so üble Lernerfahrungen gemacht hat, dass in bestimmten Situationen diese alte Lernerfahrung immer noch getriggert wird, ja, und er tatsächlich dann immer noch zubeißt. Also es gibt wirklich, also man kann ganz, ganz viel erreichen mit Hunden, aber es halt manchmal, je nachdem eben, wie sie körperlich beieinander sind oder eben auch welche heftigen Lernerfahrungen sie gemacht haben. Also gerade bei traumatisierten, schwer traumatisierten Hunden ist es unfassbar schwierig, so einen Lernprozess wieder rückgängig zu machen, weil die Nervenverbindungen im Gehirn für dieses aggressive Verhalten, die sind ja einfach da. Also es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein Hund, der wirklich heftig zubeißt, dass man den so umdrehen kann, dass der in jeder Situation, ich mich immer permanent auf den verlassen kann. Das ist eher die Ausnahme. Das heißt aber nicht, bitteschön, dass man Hunde nicht trainieren kann, dass man ihnen wieder Vertrauen geben kann, dass man mit denen nicht zusammenleben könnte und dass man, aber man muss halt in bestimmten Situationen immer aufpassen.
Das heißt, ich muss, wenn ich so einen Hund habe, sollte ich wahrscheinlich einfach auch die gewisse, das hört sich jetzt so blöd an, aber ich sollte
Verantwortung übernehmen.
Ich sollte die Verantwortung tragen und ich sollte dann wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend gewisse Voraussetzungen mitbringen, um so einen Hund zu halten. Das heißt, so ein Hund ist, sage ich jetzt mal ganz lapidar, definitiv kein Anfängerhund, nur weil vielleicht ich, alle Husky-Halter werden mich jetzt steinigen, aber nur weil ein Husky oder ein Aussie wunderschön aussieht, aber eben genau so eine Problematik hat, sollte ich als Anfänger, nenne ich das jetzt mal, mir dann eben so einen Hund nicht holen, weil Gefahr für Leib und Leben und Umwelt und der Hundehalter steht letzten Endes ja immer in der Pflicht. Das bedeutet, so ein Hund mit solchen, ich nenne jetzt mal Aggressionspotenzial oder Vorgeschichte, sollte dann tatsächlich auch nur in entsprechende Hände vermittelt werden, richtig?
Ja. Es kommt natürlich, wie gesagt, immer auf die Schwere an, ne? Also ich sag mal, ich hatte hier schon Hunde, die haben halt irgendwie nach ihrem Halter geschnappt, wenn sie gebürstet werden. Oder haben dann vielleicht auch schon mal heftiger zugeschnappt. Das sind so Dinge, die ich durch Training, sonst gab es da kein Aggressionspotenzial, nichts. Es passiert in diesen ganz, ganz, ganz bestimmten Situationen. Das ist kein Thema. Der Hund ist keine Gefahr wirklich für den Halter, der Halter oder Halterin. Der ist keine Gefahr für seine Umwelt oder sowas, sondern das beschränkt sich auf ganz, ganz bestimmte kontrollierbare Situationen. Das ist kein Thema. Aber nehmen wir mal schon ein paar Jährchen her, diese Chico-Geschichte damals. Ein Hund, der seinen Besitzer getötet hat. Ja, wie viel muss da passiert sein? Ob der Hund jetzt neurologisch krank war, ob der durch traumatisierende Erfahrungen tatsächlich kaputt gemacht wurde. Das weiß ich alles nicht. Ja? Aber wir reden hier von einem Hund, der seinen Menschen getötet hat. Und entschuldige, also Petition zum Trotz oder sowas, da bin ich die Erste, die sagt, ey, hör mal, das geht nicht. Natürlich kann ich diesen Hund für den Rest seines Lebens irgendwie auf 10 Quadratmeter einsperren, überhaupt keine Frage. Ich meine, was ist das für eine Lebensqualität? Aber selbst da, auch in so einem Tierheim oder sowas, die Leute müssen permanent aufpassen, die müssen permanent schauen, dass sie nicht irgendwas triggern, die müssen permanent schauen, dass dieser Hund nicht aus diesem Zwinger rauskommt, ja, dass der nicht mehr irgendwie in dem Gang da rumläuft, weil man vielleicht nicht weiß, wie man ihn wieder zurückkriegt und man weiß nicht, welche Besucher da sind und sowas. Und da bin ich dann schon jemand, der sagt, nein, sorry, der gehört eingeschläfert. Warum muss ich dieses Risiko eingehen mit einer extrem geringen Lebensqualität dem Hund gegenüber? Ja, also der hat ja keine Lebensqualität mehr da, ne? Und da muss ich sagen, gehört es
auf. Klar. Nein, wenn er nur gesichert auf 10 Quadraten, ja, da frage ich mich auch, was ist das für ein Leben? Das ist so, ich glaube zumindest nicht, dass es das in Deutschland gibt. Ich weiß es nicht, aber in Amerika oder so, wenn man da hört, die Menschen leben in Einzelhaft, in irgendwelchen abgeschotteten Zellen.
Ja, furchtbar.
Wenn man da schon weiß, was das mit den Menschen macht, natürlich kommen die nicht dahin, weil die eine Brieftasche geklaut haben. Aber da muss man einfach fragen, was ist das für eine Lebensqualität? Und es bleibt
Ich glaube, wir gehen hier gerade eine blöde Geschichte. Wir gehen jetzt wirklich nur darauf hin, nach dem Motto, was diese Einzelhaft mit dem Menschen macht. Weil ich habe ja gesagt, ja, der Hund muss dann eingeschläfert werden. Ich bin aber nicht für die Todesstrafe bei Menschen.
Nein, das meine ich nicht. Es gibt ja genügend Leute, die dann einfach mal eben tatsächlich in eine bestimmte Situation verbracht werden. Wie nennt man das? Ja, Einzelhaft, glaube
die
ich.
Die unfassbar belastend ist, ne?
Genau.
Ne? Das ist nicht auch so. Das ist bei Hunden natürlich auch so.
Und das heißt, der Hund lebt auf 10 Quadratmeter. Man schmeißt vielleicht, weil man sich nicht traut, an ihn ranzugehen, berechtigterweise nur das Futter irgendwie rüber oder schiebt es so da durch.
Ja, der kommt ab und zu mal in Auslauf. Und es ist, natürlich ist es irgendwie möglich, durch ganz viel Management oder sowas mit diesem Hund dann irgendwie in diesem Tierheim vielleicht zu leben. Aber es ist trotzdem gefährlich, ja, weil es passieren Fehler. Es passieren Fehler bei Menschen, es passieren Materialfehler oder sonst irgendwas. Ja, also ich habe selbst das schon erlebt, eine Einzelstunde, die ich hatte, einen großen schwarzen Mischling, der auch auf Menschen losgegangen ist. Mit dem haben wir Zauntraining gemacht und Frauchen hängt da eine Leine an und ich stehe am Zaun. Ich habe die Leine nicht gesehen vorher und der Hund springt in die Leine, es macht Ping, die Leine reißt und der rast halt zum Zaun und bellt mich an. Und ich sage, wie kann das denn jetzt passieren? Und da sagt sie, ja, die Leine war schon kaputt. Mein Mann hat die gestern Abend geflickt. Und ich habe 3 Kreuze gemacht, dass das nicht passiert ist, als wir draußen waren. Ich meine, dann hätte ich die Leine gesehen und gesagt, ey, immer, so kann man nicht rausgehen. Aber das sind so Sachen, die passieren einfach manchmal. Ja? Auf manche Sachen passt man vielleicht nicht auf. Vielleicht ist mal ein Materialfehler. Vielleicht ist eine Tür nicht richtig zu oder so. Und das ist einfach zu gefährlich. Also da denken wir, nee, komm, das geht nicht. Aber das sind ja Ausnahmen.
Gott sei Dank sind es Ausnahmen, ja, Gott sei Dank.
Die meisten Hunde sind wirklich nette Gesellen, die bereit dazu sind, den Menschen, mit dem sie zusammenleben, mit der Zeit Vertrauen zu schenken, wenn der Mensch das auch verdient und nicht anfängt, den Hund zu knüppeln. Ne, sondern tatsächlich, die bereit dazu sind, sich wieder zu öffnen, die bereit dazu sind, durch viele Situationen durchzugehen, erneut neue Lernerfahrungen zu machen und denken, okay, mit dem Menschen jetzt hier läuft das aber anders als früher, wo ich vielleicht schlimme Sachen erlebt habe oder sowas. Aber das heißt eben nicht, dass die Nervenverbindung im Gehirn für diese Trigger und für das Verhalten, was er damit zu tun hat, nicht trotzdem angelegt sind. Und es kann eben sein, dass ähnliche Situationen aggressives Verhalten wieder triggern. Wenn ich aber einen Hund habe, mit dem ich wirklich gut daran arbeiten kann, ja, dann ist der auch tatsächlich dann auch wieder lenkbar, ansprechbarer. Das Verhalten kommt vielleicht nicht ganz so schlimm raus wie vorher. Aber man sollte nur schon wissen, dass ein Hund, der also tatsächlich schon heftigere Beißvorfälle hat, dass sowas einfach wieder passieren kann, dass ich darauf aufpassen muss und dass ich eine Verantwortung übernehmen muss. Das heißt nicht, dass das unmöglich ist. Und das heißt nicht, dass dieser Hund direkt eingeschläfert werden muss. Aber ich muss es halt einfach wissen.
Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss? Also ich habe 2 Fragen. Zum einen hattest du vorhin mal gesagt, der Hund kommt und dann wird der, ich glaube, du hast das zwangsgestreichelt gesagt. Das heißt, unser Pöppi ist der erste Hund, der tatsächlich selber auch Probleme mit Menschen hat. Der will das nicht, der mag fremde Leute nicht. Und fremd ist für jeden, den er tatsächlich noch nie gesehen hat. Wir haben hier ein bestimmtes Ritual, wenn denn dann mal Besuch kommt und der Besuch hat sich da auch gefälligst dran zu halten, wenn er hier rein möchte, dann ist es auch alles in Ordnung, wenn das Management einmal angelaufen ist. Heißt das, mein Hund darf auch sagen, du pass mal auf, bleib mir von der Pelle, das ist das Erste. Und das Zweite, wenn ein Hund mal gebissen hat, es kann ja sein, dass ein Hund einmal in einer Situation gebissen hat, muss ich dann als Hundehalter davon ausgehen, dass ich jetzt in Anführungsstrichen einen Beißer habe? Oder kann das einmal ein einmaliger Vorfall sein? Also, wie soll ich das formulieren? Ab wann habe ich denn, einmal beißen ist schon ein Problem, das hört sich jetzt so blöd an, aber ab wann habe ich denn tatsächlich ein Problem, wo ich sagen muss, ich muss das immer managen? Passiert das sofort, wenn der Hund ein einziges Mal gebissen hat, oder kann das vielleicht auch eine Ausnahme sein? Nicht, dass das gut ist, nur dass wir das richtig verstehen, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Fangen wir erstmal damit an, also mit deiner zweiten Frage, weil das andere darf ein Hund auch mal Nein sagen, da kommen wir dann danach dann dazu. Also erst einmal ist die Sache, was ich vorhin sagte, wie mit dem, der Hund wird irgendwie gebürstet und dann schnappt er rum, weil es irgendwo zieht oder sowas und weil er merkt, wenn ich rumschnappe, hört die auf zu bürsten. Das ist so eine umgrenzte Situation. Und ansonsten passiert sowas nicht. Ja, da habe ich kein Problem Großes mit dem Hund. Ja, ob ich dann nun unterwegs bin und Leute den knuddeln, wenn er Leute eigentlich mag oder sowas, und dann wir nicht anfangen, den zu bussen, wird nichts passieren. Na, also das ist so nicht dramatisch. Da kann man gut arbeiten. Das sind kontrollierbare Situationen. Blöd wird's halt, wenn ich die Situation nicht einschätzen kann, wenn ich nicht weiß, in welchen Situationen könnte er jetzt vielleicht wieder schnappen. Ja, wenn es vielleicht passiert ist, wenn er mal bedrängt wurde, wenn jemand mal hingelangt hat. Kinder im Haus ist auch immer so ein Ding. Wenn Kinder schreiend am Hund vorbeilaufen, wann erschreckt er sich? Schnappt er dann vielleicht mal oder sowas? Da muss bei mir dann schon, wenn ich es nicht absehen kann, wenn ich nicht genau weiß, wann passiert sowas, dann müssen bei mir so ein bisschen die roten Lampen angehen und da brauche ich dann auch wirklich Hilfe. Na, also dann muss ich jemanden mit dazu holen, der oder die sich damit auskennt und die mir dann die mir hilft, die Situation zu erkennen, Körpersprache meines Hundes zu lernen und zu merken, okay, jetzt wird's für ihn blöd, muss ich jetzt irgendwie reagieren. Na, also das ist so ein wichtiger Teil. Also das ist so, wenn ich es nicht abschätzen kann, wenn ich nicht weiß, in welchen Situationen was bei meinem Hund passiert. Dann ist es halt so ein Ding, wo ich sage, okay, dann, das heißt nicht, dass der Hund ein Beißer ist, aber das heißt, dass ich die Situation nicht gut kontrollieren kann. No, und das macht das Training natürlich schwierig. Genau, und dann kommen wir zu deiner ersten Frage, nämlich, ob ein Hund auch mal sagen kann, ey, ich finde das blöd. Ja, er muss Was soll er denn sonst? Was soll er sonst? Die andere Seite wäre, er muss alles über sich ergehen lassen. Aber wie lange erträgt das ein Hund? Wie lange erträgt sowas ein Mensch? Einfach alles über sich ergehen zu lassen und das Gefühl zu haben, ich komme nicht raus. Ja, ich finde das alles total scheiße, aber ich komme nicht raus. Ich meine, wie soll das enden? Manche Hunde geben auf, ja, und sagen, ja, dann mach halt. Und die trauen sich dann vielleicht auch sonst gar nichts mehr. Es gibt ja auch dieses Ding der erlernten Hilflosigkeit, ja, dass ein Hund, egal was passiert, einfach nur noch abschaltet, weil er sagt, ich kann sowieso nichts machen. Und dann gibt es aber genau das Gegenteil, dass der Hund nämlich dann sagt, okay, das finde ich jetzt doof. Und jetzt zeige ich sehr deutlich, dass ich das doof finde. Aber dann hat er vielleicht eben vorher schon ganz viele andere Sachen gezeigt. Also ich muss jetzt dazu sagen, man kann es jetzt, glaube ich, nicht so gut
noch erkennen. Noch ein blauer Fleck. Ich sehe einen blauen Flecken.
Nein, das ist das Licht. Was ich habe, ist vom letzten Jahr eine Bisswunde. Ich bin letztes Jahr nach über 20 Jahren Hundetraining tatsächlich zum ersten Mal ernsthaft gebissen worden. Es ist mir vorher noch nie passiert. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich auf Hunde, die Unwohlsein zeigen, nicht weiter zugehe. Die lernen sehr, sehr schnell. Von mir gibt es nichts zu befürchten. Wenn die irgendwie komisch gucken, wenn die Körpersprache sich anspannt, wenn die Ohren nach hinten gehen, wenn irgendwie was, dann nehme ich schlicht und einfach die Hände weg und sage, okay, du kriegst deinen Raum. Und dann werden die ganz, ganz, ganz schnell, sag mal, ja, zutraulicher klingt blöd, aber die bauen mehr Vertrauen auf und haben dann auch mehr Hemmungen zuzubeißen, weil sie einfach wissen, wenn sie kleine Signale zeigen, ich nehme da schon Rücksicht drauf. Deswegen ist mir sowas nie passiert. Und letztes Jahr bin ich an einen Hund geraten, das war im Rahmen der Schulhundausbildung auch noch, ne? Das war das erste Mal, dass der Hund mit dabei war. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, dass die Ausbildung für den Hund nicht weiterging, ne? Logischerweise. Und es war eine ganz popelige Situation. Wir haben geübt, mit der Pfote etwas wegzuschieben. Und ich hatte so ein Tuch auf dem Boden und habe ein Leckerchen darunter gelegt, stand so ein bisschen so schräg neben dem Hund, also auch nicht invasiv oder so, ja, weil sowas mache ich per se nicht, das ist bei mir in Fleisch und Blut über. Und habe dann so gesagt, ich sage, oh, guck mal, da unten ist das Guti. Also auch nicht auf den Hund zu oder nah dran oder sowas. Und dann schießt er vor und hat mir sowas von krass in die Hand. Der hat nicht gewarnt. Hätte ich gesehen, dass der irgendwie komisch guckt oder sowas, zumal das, der Tag auch schon fortgeschritten war. Der Hund kam zwischendurch zu mir und ließ sich durchkraulen, drückte sich an mich und machte und sowas. Ne? Hätte ich gemerkt, der wäre irgendwie seltsam. Ich meine, bin Hundetrainerin seit vielen Jahren. Hätte ich irgendwie auch nur das Gefühl, auch sein Bauchgefühl gewesen, der wäre irgendwie seltsam gewesen. Ich hätte da nicht weiterhin gezeigt. Ich hätte die Übung vielleicht mit dem gar nicht gemacht. Aber so, und ich war so, oh ja, gucke mal da. Und dann in die Hand rein. Dann ziehst du natürlich automatisch weg. Er ließ dann auch nur ganz kurz los und setzte dann aber nochmal nach, also obwohl ich die Hand weggezogen habe. Landete dann auch in der Notaufnahme, hatte diverse Wochen Schiene dran und weiß der Teufel, das war ganz toll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ey, was habe ich übersehen? Und hatte mit der Halterin, muss ich jetzt sagen, jetzt nicht so viel Kontakt. Die hat sich jetzt auch nicht so toll verhalten. Aber gut, andere Geschichte. Jedenfalls denke ich im Nachhinein, das ist mit Sicherheit vorher schon öfters passiert. Und es ist mit Sicherheit so gewesen, dass der Hund erste Signale gezeigt hatte, die ihm abtrainiert worden sind. Nach dem Motto, du darfst nicht knurren, du darfst nicht irgendwie sowas. Und dann habe ich nämlich einen Hund, der tatsächlich ohne Vorwarnung zubeißt. In bestimmten Situationen. Das hat ihn irgendwie getriggert. Warum auch immer. Ja? Meine, bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich halt ein bisschen vorsichtiger noch bin, als ich vorher eh schon war. Ne? Das heißt, bei mir gehen dann die roten Lampen noch eher an als vorher. Ich beobachte noch genauer, schadet ja nicht. Ne? Solche Lernerfahrungen. Ne? Aber das ist eben genau der Punkt. Wenn ich dem Hund nicht die Gelegenheit gebe, zu zeigen, ich möchte das nicht, dann bleibt ihm ja kaum was anderes übrig, als irgendwann sehr heftig zu werden. Und genau das wollen wir. Wir wollen ja, dass der Hund zeigt, aber das finde ich jetzt nicht toll. Und ich kann sagen, okay, dann nimm mehr Abstand ein. Oder wir gehen ein Stück zurück. Oder geh mal hinter mich, dann langt dich keiner an. Oder auch ich lang dich nicht an, wenn du in dem Moment sagst, ich möchte das nicht. Das heißt nicht, dass man dem Hund in Anführungszeichen alles durchgehen lässt, sondern wenn ich weiß, er hat in bestimmten Situationen ein Problem, dann kann ich ja dran arbeiten. Ja, wenn ich dann merke, es wird krass, dann sage ich, okay, komm, wir nehmen mehr Abstand ein. Und dann setze ich mich zu Hause hin und mache erstmal einen Trainingsplan. Zum Beispiel bei dem Hund, der, wenn er gebürstet wird, rumschnappt. Dass ich mir denke, das möchte ich gerne anders. Ja, ich kenne so viele Leute, die ihrem Hund vom Bürsten Maulkorb umziehen, weil er das nicht anders erträgt. Ja, ich meine, klar, es gibt natürlich manchmal Hunde, die müssen gebürstet werden, ne, weil sich sonst alles Dreck verfilzt. Und das ist natürlich schön, wenn man da ein bisschen Training halt, ne, anfängt. Ne, so wie Medical Training. Das heißt, ich kündige vorher an, schau mal, Bürste, guck mal, das ist eine Bürste, du kriegst ein Booty und dann geht die Bürste wieder weg. Ne, oder ich fange dann irgendwann an, Bürste, und streiche nur mal oben kurz irgendwo, wo es erträgt. Weil die meisten Hunde ist ja zum Beispiel hinten da an dem Popo da, ja, das zieht da ganz furchtbar, das finden die ganz furchtbar. Aber vielleicht oben am Hals mal einmal mit einer Babybürste nur mal so kurz drüber. Das können dann viele noch ertragen. Und dafür gibt es nicht nur ein Leckerchen, sondern die Bürste lege ich dann erstmal wieder weg. Und wenn der Hund dann sagt, Bürste, dann ziehe ich erstmal den Kopf weg, weil ich weiß, jetzt wird es unangenehm. Dann mache ich da nicht weiter, sondern dann sage ich vielleicht eine Bürste und ich heb die ganz kurz hoch, lege die wieder hin. Ja, sodass er merkt, er kann mitreden. Und wenn ich mitreden kann in so einer Situation, ja, dann bin ich auch tatsächlich dazu bereit, mal hinzugehen und so eine Situation länger zu ertragen, weil ich weiß, ich kann jederzeit wieder raus. Wir machen das bei uns in der Schule und Ausbildung auch so, dass die Hunde sich halt von vorne bis hinten untersuchen lassen müssen. Weil es einfach irgendwie passieren kann im Klassenzimmer oder irgendwas, dass vielleicht mal was im Fell kleben bleibt oder dass er sich irgendwo was zwischen die Pfoten tritt oder irgendwas. Ich muss da mal ran können an den Hund und zwar ohne, dass er im Klassenzimmer dann gleich aggressiv wird. Da kann ich nicht hingehen und einen Maulkorb anziehen und sagen, los, komm her, lass dich jetzt mal untersuchen. Ne, sondern das muss halt so trainiert werden, halt ein typisches Medical Training, Maßnahmentraining, dass der Hund es gut findet. Ja. Und da ist es oft so, anfangs, wenn ich dann sage, ja, ihr sollt eurem Hund in die Ohren gucken können und mal die Hinterpfoten anschauen und Rute hochheben und hinten mal gucken, ob was raushängt oder so, ja, dass jemand sagt, oh, das war aber schwierig bei meinem Hund, ich habe schon mal Ohrentropfen gegeben, das war unangenehm, jetzt macht er das nicht mehr und sowas. Und dann zeige ich immer sehr gerne einen Film von einem Tiger im Zoo Kopenhagen. Dieser Tiger ist hinter einem Gitter und der Pfleger geht hin und nimmt die Rute vom Tiger, zieht die so ein bisschen unterm Gitter raus, rasiert hinten die Haare ab und entnimmt, Stauschlauch drauf und entnimmt dem Tiger Blut. Und der macht das freiwillig mit. Und da sage ich immer so, Jungs und Mädels, guckt euch das bitte schön an. Und wenn der einen Tiger, mit dem er nicht zusammenlebt, ja, schafft, dem da hinten Blut abzunehmen, dann, ja, verreckt, schafft ihr das auch bei euren Hunden. Und zwar ohne irgendwelche Zwangsmaßnahmen. Na, und dann merkst du schon so, ratter, 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 ja, stimmt, das ist ja dann eigentlich puppelig dagegen. Ja, ist es. Na, und da kann ich nämlich zum Beispiel verhindern, genau durch solche Art Training, dass mein Hund eben aggressiv wird dabei. Der darf mitreden, passende Belohnung, das heißt nicht nur Futter, sondern eben auch Distanz, wenn der Hund merkt, jetzt wird es ein bisschen zu viel und ich sehe das, ja. Und der Hund hat eben, kann freiwillig mitmachen, er kann auch weggehen. Und wenn ich das übertrage auf tatsächlich Aggression, zum Beispiel gegenüber fremden Menschen oder sowas, gilt da eben genau dasselbe. Das heißt, wenn mein Hund jemanden sieht und ich merke schon so, der bleibt entweder stehen oder knurrt oder sowas, ich sage, okay, war zu viel, komm, wir gehen 2-3 Meter zurück. Und wenn du da nochmal so hingucken kannst und wahrnimmst, da kommt jemand, dann kriegst du was dafür. Und auf Dauer sorgt das halt dafür, dass wenn er denjenigen anschaut, dass sich mein Hund mir zuwendet und sagt, okay, können wir vielleicht ein bisschen größeren Bogen machen oder sowas. Ne? Also das heißt auf Dauer, bei mir ist es in der Regel in der ersten Trainingsstunde so, dass ich am Anfang belohne, wenn der Hund den wahrnimmt, den Menschen, und dann sehr schnell dazu übergebe, er nimmt den Menschen wahr und wendet sich mir zu, weil er halt da weiß, ne, ich helfe ihm, kriege eine Belohnung von mir und sowas. Ne? Und dann achte ich eben darauf, was möchte der Hund. In der Regel ist es mehr Distanz. Und dann gebe ich ihm mehr Distanz.
Das heißt also, weil das mit dem Beißvorfall, was du jetzt gerade geschildert hast, ist natürlich schon eine heftige Sache. Das zeigt uns also zum einen, dass sehr wahrscheinlich die, ich nenne es jetzt mal Warnsignale, die dem Beißen vorhergehen, wie auch immer und vor allen Dingen warum auch immer sozusagen abtrainiert wurden.
Ja, bestraft worden sind.
Über Strafe. Jetzt sagen wir mal, da ist jetzt ein Mensch-Hund-Team und der Hund hat Probleme mit Hunden oder Menschen und derjenige möchte jetzt trainieren. Und ich meine natürlich, du als Hundetrainerin, du möchtest dich natürlich nicht unbedingt beißen lassen und du möchtest auch schon gar nicht deine Hunde, wenn jetzt zum Beispiel Aggression gegen Hunde vorhanden ist, die sozusagen als, wie nennt man das, Sparringspartner zur Verfügung stellen. Genau. Wie trainiert man denn? Also wenn der Hund jetzt beispielsweise tatsächlich sofort beißt und ich dem vermitteln möchte, pass mal auf, Schätzchen, du hast die Wahl, zurückzugehen, du hast die Wahl, zu knurren, du hast die Wahl, stehen zu bleiben und von mir aus im Zweifelsfall auch den anderen Hund zu fixieren. Also du hast ein riesen Potpourri an Möglichkeiten, du musst nicht beißen. Wie trainierst du das denn dann? Weil ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass du sagst, ja, komm, ich gehe da mal dahin und lass mich beißen und sag, nee, und das wollen wir nicht, wir wollen jetzt einen anderen Schritt versuchen.
Ja, also ich sage mal, unter Sicherheitsvorkehrungen, ne? Da sind wir halt bei dem berühmten Management, was wir halt immer so haben. Ich habe selbst auch schon erlebt, dass mir jemand sagte, ah, du kommst dann noch mal zu uns, ne? Weil da war also ein Rottweiler und ja, kein Problem mit Rottweilern, ne? Aber in dem Fall war es halt ein Rottweiler und der ist schon mal manchmal aufgeregt, wenn Besuch kommt, aber es war jetzt von Aggression eigentlich keine Rede, ja? Und dann komme ich da zu dieser Tür rein und dieser Hund steht vor mir, Mann. Und ich dachte, hallo? Und ich habe dann ganz vorsichtig so zur Seite gedreht, habe so die Tasche so zwischen mich und den Hund gebracht und meinte, ich sage, könntest du den vielleicht vorsichtig mit netten Worten, ein paar Leckerchen oder sowas, ich würde da nicht einfach hinfassen, weil im Zweifel geht er dann vor, ne? So von mir wegbringen. Und das hat sie dann auch Gott sei Dank geschafft. Aber ich habe auch gesagt, wieso lässt du den Hund zu mir? Ja, aber du bist doch Hundetrainerin. Ja, aber habe ich irgendwie eine unverletzbare Aura um mich drumherum? Ich kann da keinen Feenstaub versprühen. Manchmal so, pff, und dann beißt der Hund mich nicht. Ich erinnere mich an eine Fernsehsendung vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich damals schon lachen müssen. Da waren zwei Hundetrainerinnen, ich sage jetzt auch nicht von welcher Hundeschule, die haben tatsächlich gesagt, ja, in dem Haus, da wohnt dann ein Hund, der reagiert aggressiv auf Menschen. Und sie standen auf der anderen Straßenseite von dem Haus, hockten sich auf dem Boden so und haben gesagt, wenn wir uns hier so auf dem Boden hocken, dann werden wir nicht gebissen. Und ich dachte, oh, Popcorn, das möchte ich sehen. Es stellte sich heraus, dass der Hund eigentlich überhaupt nicht aggressiv war. Also das war Quatsch, ich habe keine Ahnung, wie die darauf kam. Aber egal. Aber sie sagt, ich hocke mich dann dahin und wieder werde ich nicht gebissen. Da dachte ich mir, okay, das könnte jetzt interessant werden. Ne? Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ne? Ja, und das sind eben die Situationen, wo ich sage, man kann doch ganz einfach den Hund anleihen und im Zweifel vorher einen Maulkorb gewöhnen oder sowas. Oder man trifft sich irgendwo so, wie zum Beispiel bei mir auf dem Hundeplatz, da ist ein Zaun dazwischen. Da geht halt einer innen an den Zaun und der andere außen an den Zaun. Oder ich treffe mich erst einmal mit der Halter oder dem der Halterin oder dem Halter alleine und wir reden erst mal. Ne? Und sagen, okay, wo liegt das Problem? Wie können wir das jetzt erstmal lösen in den nächsten Wochen, dass niemandem was passiert? Und dann kann ich mit denen auch arbeiten, ne? Schwierig wird es natürlich, wenn es ein großer Hund ist, der nicht gut zu halten ist. Ja, aber da auch da, irgendwelche Lösungen findet man meistens, sag ich mal. Ja, dann geht der Hund halt erstmal vorübergehend ein Gartenpipi oder wir gehen halt irgendwo dann ganz spazieren, wo eigentlich nie irgendwas los ist und wo zum Beispiel Bäume in der Nähe sind, wo man so nur mal drum wickeln kann und da hat er halt einen Beißkorb an. Ja, also es muss halt so sein, dass der Hund tatsächlich auch mal irgendwie nochmal ein bisschen Lebensqualität hat, aber die Gefahr, dass andere Leute gefährdet werden, die muss natürlich absolut minimiert werden. Na, und ich rede jetzt nicht von Hunden, die jetzt mal irgendwo hingehen und mal jemanden anbellen, das ist ja schon unangenehm. Na, sondern also tatsächlich von Hunden, die dann eben auch anderen ja, gefährlich werden können, weil sie vielleicht auch mal einen blauen Fleck machen oder so. Und das darf natürlich nicht sein, das darf nicht vorkommen. Da muss der Halter oder die Halterin eben entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass sowas nicht passieren kann. Und eben Maulkorb ist eine der ersten Geschichten. Aber auch wenn ein Hund, ein großer Hund mit Maulkorb auf mich zukommt, ja, und er geht mich an, dann ist es nicht witzig. Es gibt Maulkörbe, wo ein Hund tatsächlich auch mit Maulkorb einen blauen Fleck machen kann. Oder wenn es auch so ein Metallmaulkorb ist oder sowas und der knallt mir irgendwie gegen das Gesicht oder sowas. Das ist nicht witzig, ja. Das heißt, auch ein Hund, der einen Maulkorb anhat, kann ich im Zweifel nicht einfach laufen lassen, sondern der muss dann eben eine Leine dran, eine, die ich halten kann.
Ich wollte gerade sagen, das ist also auch dann das Problem oder die Herausforderung, dass der Mensch seinen Hund auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes händeln kann. Weil, keine Ahnung, wenn da 85 Kilo an der Leine hängen und die sagen, ich gehe mal nach vorne, ich sage mal so schön, der Hund hat Allradantrieb und wir wissen alle, auf ebener Strecke kann der Hund, ich glaube, das Vierfache seines eigenen Körpergewichtes locker flockig ziehen. Und nur zur Info, wenn jetzt alle Leute sagen, ja, deswegen trägt er ja ein Halsband, weil am Geschirr kann er besser ziehen. Falsch, der zieht euch am Halsband im Zweifelsfall an diesem unmöglichen Stachelbürger, zieht der euch auch im durch die Lande. Also ja, das ist kein Argument, dass man deswegen kein Geschirr verwendet. Ja, also das nur noch mal so am Rande. Aber mir ist jetzt eine Frage noch eingefallen. Und zwar, du hattest ja gesagt, ein großer Hund, der dann beißt. Beißen Welpen per se nicht oder Junghunde? Also Hunde, die eben jetzt sagen wir mal von 0 bis 12 Monate, gibt es da diese Problematiken nicht? Da kann es durchaus sein, dass auch ein ja, Jungspund bei dir im Training ist, wo du sagst, holla die Waldfee, hier sollten wir aber doch mal schon anfangen, Management zu betreiben, weil sonst wird das richtig übel.
Ja, also gibt es bei Welpen seltener, weil die halt oft immer erstmal ihr Heil in der Flucht suchen, wenn ihnen irgendwas unheimlich ist oder sowas, ja. Aber gerade bei Welpen, bei denen man merkt so, oh, die haben in bestimmten Situationen echt Probleme, ja. Das heißt, wenn man sich denen irgendwie zuwendet und die kommen nicht angewackelt und sagen, hey, wer bist denn du? Sondern gehen vielleicht ein, zwei Schritte zurück, verkriechen sich hinter dem Halter oder bellen so hinter den Beinen schon mal hervor, dass sie denken, okay, jetzt funktioniert das so noch. Aber wenn die jetzt mal älter werden, ja, und das Gehirn eben umgebaut wird und zum Beispiel bei den Jungs dann Testosteron einschießt, kann das eben gerne mal switchen. Ja, das wird dann eben dann vielleicht eben, jetzt versuchen sie auszuweichen und irgendwann merken sie aber, nee, wenn ich jetzt nach vorne gehe und bin mutiger und sowas, dann kriege ich den Abstand, den ich brauche. Und bei Welpen, die ängstlich sind, die also versuchen, Distanz zu schaffen, indem sie selbst einer Situation ausweichen, ja, da muss ich jetzt was tun. Ich kann nicht erwarten, dass das so bleibt.
Aber so ist kann nicht davon ausgehen, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ein Welpe die Strategie, die er als Welpe zeigt, nämlich sozusagen das, ja, das sich entziehen, also das Zurückweichen, dass das auch im Erwachsenenalter so ist. Das kann sich ändern, dass der Welpe, der als Baby oder Welpe, Junghund gesagt hat, alles klar, ich bin dann mal weg, dass der irgendwann mal sagt, so pass mal auf, jetzt habe ich aber Coronis und jetzt gehe ich nach vorne oder was?
Ja. Es kommt halt eben darauf an, welchen Erfolg er mit der Strategie hat. Ja, wenn der Welpe merkt, okay, ich komme raus aus der Situation, indem ich weggehe, passt. Aber bei Welpen ist ja oft so, Mann, ich tu dir doch nichts, komm doch mal her. Bis der Hund dann irgendwann in einem gewissen Alter halt merkt, so mache ich, dann lassen sie die Finger von mir. Und dann habe ich eben genau diese Lernerfahrung, ja. Und wenn dann eben, wie gesagt, die entsprechenden Hormone dann eine Rolle spielen, dann habe ich schnell mal einen Hund, der zuschnappt, ne, und der dann irgendwie heftiger wird oder so. Oft ist es ja auch so, dass die Hunde viel zu wenig Ruhephasen kriegen, wo sie eben Dinge verarbeiten können. Und dann ist das Erregungsniveau höher. Und gerade ne, im Junghundalter ist das Erregungsniveau sowieso per se ein bisschen höher, weil halt mehr Cortisol im Körper ist und sowas. Und da kann es eben schneller passieren, dass ein Hund dann eben mal nach vorne geht. Und gerade eben bei jungen Hunden ist es so wichtig, dass sie merken, wenn ihnen irgendwas unheimlich ist, dass sie sich einer Situation entziehen können. Da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Und wenn ich mich entziehen kann, kann ich auch den Mut aufbringen, auch mal hinzugehen, weil ich weiß, ich kann ja jederzeit wieder weg.
Ne? Ja, okay. Also, okay. Jetzt hattest du gesagt, der Zweibeiner muss ja die Situation managen können. Es muss immer gegeben sein, dass die Umwelt geschützt ist. Dass Unfälle passieren, steht jetzt mal völlig außer Acht. Es kann immer was passieren, aber per se gilt, der Zweibeiner muss sich so um seinen Hund kümmern, dass erstmal nichts passiert. Ja. Jetzt ist es ja so, du als Hundetrainerin trainierst ja natürlich auch die Menschen. Und wie ist denn deine Erfahrung, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Sonja, mein Hund beißt. Das sind ja direkt zwei Sachen. Erstens, man muss sich ja selber auch eingestehen, dass da ein Problem vorherrscht. Oftmals, ich weiß nicht, das wäre jetzt so meine Idee, denken die Leute, die haben auf ganzer Strecke versagt oder sonst was. Vielleicht, wenn es ein Hund ist, der als Welpe zu denen gekommen ist. Du weißt, mein Herz schlägt für Tierschutzhunde, wenn du ein Ü-Ei aus dem Tierschutz bekommst und klar, plötzlich passiert passiert da was? Steht man auch, wie sagt man so schön, wie der Ochs vorm Berg? Und man muss sich selber ja auch eingestehen, ich habe hier echt ein Problem. Und das ist, ja, dazu gehört, ja, ob man dazu Mut braucht, weiß ich nicht. Aber man muss es sich einfach eingestehen. Wie würdest du denn dann mit dem Menschen sozusagen umgehen? Weil ich denke, es ist so, wenn der Mensch unentspannt ist, ist der Hund auch nicht unbedingt entspannt. Ja, wenn ich einen Hund an der Leine habe, wo ich denke, oh Gott, da hinten kommt ein Mensch, oh Gott, der kommt jetzt näher und überhaupt, dass sich das vielleicht auf den Hund auch überträgt. Wie gehst du denn dann mit denen um? Was sind denn so dann deine ersten Trainingsschritte bei denen? Also wahrscheinlich nicht, ja, du bist schuld, dass dein Hund beißt, hoffe ich zumindest mal.
Ja, gut, das kann natürlich schon auch sein, ne? Dass diejenigen schuld sind, dass der Hund beißt, indem sie ja dem Hund nicht die Möglichkeit gegeben haben, auszuweichen, wie er es normalerweise tun würde und das Ganze anständig zu trainieren. Aber sagen wir mal, wie es ist, wer kennt sich damit schon großartig aus? Ne? Also sich das einzugestehen und Hilfe zu suchen, ist schon mal ein sehr guter Schritt. Und ich würde auch nie jemandem jetzt direkt einen Vorwurf machen. Ich bin aber schon ein Freund deutlicher Worte. Ne? Also sage ja, okay, ist jetzt verschüttete Milch, kann man nichts dran machen, aber das, was du da gemacht hast, das war scheiße, ja. Sind wir uns jetzt einig drüber, haken wir ab, machen wir so nicht wieder. Ich meine, irgendwo muss eine Lernerfahrung ja auch herkommen. Was mir wichtig ist, diese Sache mit der Stimmungsübertragung. Wenn ich den Leuten jetzt sage, ah, jetzt sei doch mal ganz entspannt, wenn ein Mensch kommt. Ja, das bringt nichts. Es hilft dem Hund auch nicht. Ja, der ist unentspannt, weil da vorne ein Mensch kommt, nicht weil der da hinten dann irgendwie schon anfängt zu zittern. Ja, sondern weil halt der Blick geht ja sowieso auf den anderen Menschen. Deswegen halte ich das immer für zweitrangig. Wichtig finde ich da, dass man die Emotionen ein bisschen runterkocht und die Emotionen mal so ein bisschen rausnimmt und Schubladen vermeidet. Das ist also meine Schiene. Ich gehe tatsächlich in dem Moment übers Lernverhalten wirklich objektiv und sage, okay, das ist bisher passiert. Das heißt, das hat dein Hund bisher gelernt. Wir machen es jetzt in Zukunft anders, damit dein Hund dieses und jenes lernt. Das heißt, ich gehe von den Schubladen und der ist jetzt irgendwie doof und du hast dich doof verhalten. Ne? Klar, natürlich sage ich, das war scheiße, aber ich sage auch, weil das und das und das jetzt passiert ist und jetzt machen wir das so. Und dann gehört natürlich eine ganz umfassende Anamnese dazu. Ja, es gibt ja auch genügend Hunde, die deswegen ein höheres Erregungsniveau haben, weil sie Schmerzen haben, weil sie sich unwohl fühlen, weil ihnen irgendwas juckt, weil sie Kopfschmerzen haben, Kieferschmerzen haben, irgendwie was, ja. Und deswegen auch heftiger reagieren und heftiger zubeißen. Das heißt, bei vielen Hunden, die eine Aggressionsproblematik haben, ist es zum Beispiel auch, was ich schon erlebt habe, durch diesen elenden Leinenruck am Halsband, ja, verschobene Wirbel im Nacken, angerissene Muskulatur, also verletzte Muskulatur und solche Sachen. Und natürlich fühlt der Hund sich total scheiße dann irgendwie da draußen, gerade wenn eine Leine dann da dran hängt. Ja, oder das, oh, was ich letztens gesehen habe, das war auch so eine Situation, die war auch so für eigentlich alle Beteiligten ein bisschen augenöffnend. Der Hund ist null aggressiv, um den es geht. Auch Schulhündin, jetzt gerade in der Ausbildung, super lieb. Super lieb, total nett. Und dann war es so, dass eine von den Teilnehmerinnen sollte eine Schülerin mimen und mit dem Hund eine kleine Interaktion durchführen. Und der Hund war, also der kam wirklich schon morgens rein, hat sich gefreut, wir sind wieder hier, das macht total Spaß und alles super, super, super. Und da lief er tatsächlich, bei uns dürfen die immer erstmal einmal ohne Leine durch den Raum und sich alles angucken. Also nicht alle zusammen, sondern jeder einzeln, logischerweise. Na, und da war die Hündin total cool drauf und sowas. Und dann lag die dann auf ihrer Decke und hat auch richtig geschlafen, die war richtig entspannt. Und dann war es so, die Schülerin in Anführungszeichen kam hin, sprach die Hündin an. Frauchen hängt eine Leine ans Halsband. Wir sagen normalerweise immer Geschirr und sowas, langere Geschichte, der Hund hat ein Halsband an. Und ging so um den Tisch herum, um auf diese Schülerin halt zu. Und die Hündin wollte kurz Kontakt aufnehmen. Oh, so ging auf die Frau zu und dann spannte sich die Leine nur ganz bisschen, weil Frauchen die vorhin auch von hinten auch hochnahm, so im Reflex nach dem Motto, nicht hochspringen. Der Hund fiel in sich zusammen, ging zurück, also wurde total wirklich so halb so groß wie vorher und hat keinen Kontakt mehr zu der Person aufgenommen, wo sie vorher eigentlich freundlich Kontakt aufnehmen wollte. Und dann habe ich mich halt mit der Halterin dann hinterher unterhalten und habe gesagt, das war schon ein komisches Verhalten. Ne? Und man hat die Hündin auch nicht mehr dazu gekriegt, da Kontakt aufzunehmen. Wie gesagt, null aggressiv, die ist tatsächlich ausgewichen. Und die hat mir halt erzählt, dass sie halt über einige Zeit lang hinweg sehr aversiv mit der Hündin gearbeitet hat, nämlich eben über Leinenruck und solche Sachen. Und die Hündin wusste schon, bei uns passiert ihr nichts, hier passieren nur tolle Dinge. Und dann gab es diesen einen Anlass, dieses Leine rein, und der ging dann so in die gespannte Leine rein und wir haben es komplett in sich zusammengebrochen. Ja? Und da denke ich, das sind so manche Sachen, wo du denkst, da ist noch Glück dahinter, dass der Hund nicht aggressiv geworden ist. Aber wir müssen jetzt halt daran arbeiten, die Halterin vor allem, ne, dass wir sagen, nee, Halsband nehmen wir nimmer, nehmen wir ein Geschirr und so weiter. Ja, und die Halterin hat aber auch schon gesagt, gerade aufgrund der Ausbildung, sie hat komplett den Umgang mit dem Hund verändert. Und sie sagt, jetzt so langsam blüht die richtig auf. Wo er hat, die Hündin war halt super leicht zu hemmen. Ne? Und sie sagt, aber die hat sich dann einfach nichts mehr getraut. Und jetzt erkennt sie das erst. Ne? Und das heißt eben, dass wir jetzt irgendwie noch weiter daran arbeiten müssen, dass der Hund Dinge zeigen darf. Und das war so spannend zu sehen, wo wir nämlich eben bei sind von wegen, da hast du Scheiße gebaut. Ja, richtig mies. Und die hat echt Glück gehabt, dass der Hund dadurch nicht aggressiv geworden ist, sondern nur, in Anführungszeichen, ängstlich in bestimmten Situationen, ne? Gehemmt war in bestimmten Situationen. Ja, und da, das sagt er, man braucht am Anfang richtig so eine Anamnese, dass man sich wirklich anschaut, was ist bisher passiert, was ist mit dem Hund, stimmt da körperlich was nicht, was ist mit dem Stress. Und leider ist es eben auch so, dass der Hundemensch durchaus ein Stressfaktor für den Hund sein kann. Ne? Und da muss man eben dahinter und dann eben erstmal wirklich so schauen, wie fangen wir denn jetzt an? Und das ist halt von Hund zu Hund total unterschiedlich. Aber so eine körperliche Anamnese und zu gucken, wie reagiert der Hund denn in bestimmten Situationen, das ist super wichtig.
Das heißt also, jeder Hund, der zu dir ins Training kommt mit dieser Problematik, der wird sozusagen tatsächlich ganz individuell, wird auf den Hund geguckt, wird auf den Hundehalter, die Hundehalterin geschaut und dann wird dementsprechend das Training aufgebaut, angepasst und speziell für diesen einen Hund. Das heißt, es gibt jetzt nicht die die ultimative Lösung, die für jeden Hund passt. Das Einzige, was passt immer, ist eben der faire und freundschaftliche Umgang und das Training mittels positiver Verstärkung. Was aber ganz genau aus dieser Werkzeugkiste sozusagen für diesen einen Hund dann passt, das wird von dir immer individuell sozusagen zusammengestellt, richtig?
Genau. Es gibt einfach so viele Arten von Aggression. Ne? Das heißt, es gibt unterschiedliche Auslöser. Das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Das heißt, ne, der Hund wird immer erstmal durchgecheckt. Blutwerte, Physio, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie was komisch. Man sieht ja manchmal, wie angespannt Hunde sind, ja, wenn Muskeln irgendwo angespannt sind. Man sieht es manchmal, wenn irgendwo Fell irgendwo aufgesprungen ist, wenn Körperstellen heißer sind als andere oder sonst irgendwas. Also das sind so Dinge, wo ich sehr, sehr stark drauf achte. Wir haben jetzt gerade einen Hefifi-Film, der geht jetzt gerade morgen online, wo es nämlich darum geht, Schmerzen beim Hund zu erkennen. Also mit einer Physiotherapeutin da wirklich das so mal so zu durchzugehen, damit man überhaupt mal weiß, woran erkenne ich das. Weil nur weil der Hund nicht humpelt, heißt ja nicht, dass ihm nichts wehtut. Ja. Und das ist wirklich immer das Erste, weil es ganz häufig ist, dass manchmal auch durch den aversiven Umgang tatsächlich da Dinge im Körper sind, die da einfach da sind. Ne? Und die muss man erstmal rausbringen und den Hund erstmal entspannen. Dann schauen wir uns immer an, wie ist denn der Tagesablauf mit dem Hund? Gibt es Stressfaktoren, die eigentlich unnötig sind, die ich ein bisschen runterkochen kann? Wie zum Beispiel ein Hund, der sich draußen nicht wohlfühlt, und deswegen vielleicht alles anbellt oder hinspringt, ja, was da kommt, wo ich sage, muss der jetzt jeden Tag 3 Stunden irgendwie durch die Innenstadt laufen oder kann man nicht mal irgendwo 20 Minuten in der Pampas hin und her rennen? Na, einfach dem Hund mal ein bisschen die Möglichkeit geben, auch mal wieder mehr zu schlafen, mehr zur Ruhe zu kommen, einfach mal innerlich auch ein bisschen gefestigter zu werden. Und dann Managementmaßnahmen gucken, was brauche ich, damit solche Sachen nicht wieder passieren. Und danach steige ich erst ins Training ein. Weil dann habe ich den Hund unter Kontrolle, der Hund ist ein bisschen ruhiger, der ist annehmbarer fürs Training. Ja, und dann schaue ich, was ist der Auslöser für die Aggression? Das heißt, was passiert vorher? Wie reagiert der Hund darauf? Und was für Konsequenzen hat das für den Hund? Ja, was erreicht der dadurch? Oder was passiert ihm dann in dem Moment? Und dann schaue ich eben, dass ich einen Auslöser beim Hund ein anderes Verhalten auf Dauer auslöst. Und das kriege ich eben hin, zum Beispiel, indem ich halt sehe, okay, da ist, kommt was, das löst normalerweise blödes Verhalten aus. Kann ich dem Hund vermitteln, okay, wir bleiben erstmal weit genug weg von dem, ne, von dem Menschen halt in dem Fall, der da kommt, sodass du dir den in Ruhe anschauen kannst und dann dich aber eben auch abwenden kannst. Und dann muss ich ihm eine andere Strategie zeigen. Manche Hunde, wenn ich anfange, den Hund dafür zu belohnen, dass er einen anderen Menschen anschaut, sind halt sehr schnell hin und gucken hin und her und dann super, habe ich schon mal anderes Verhalten, nämlich nicht den Menschen anstarren und hinrennen, sondern Menschen anstarren und gucken, wo meine Belohnung kommt oder wo die Hilfe kommt. Ja? Und wenn ich ab dem Punkt bin, dass der Hund schon von sich aus gutes Verhalten zeigt, nämlich zum Beispiel abwenden von dem Auslöser, kann ich das schon belohnen. Ja? Und halte dann dementsprechend Abstand anfangs. Kommt der Hund nicht auf die Idee, gutes Verhalten zu zeigen, weil er zum Beispiel sagt, ich muss ihn jetzt im Auge behalten, ich kann gar nicht anders, dann muss ich schon sehen, gehe ich entweder was weiter weg oder auch ich zeige ihm jetzt, wir können zur Seite gehen, können Bogen laufen, wir können eine 180-Grad-Wendung machen. Solche Sachen baue ich vorher auf, bevor ich in so eine Trainingssituation reingehe. Es ist, ob jetzt bei mir Menschentraining oder Leinenaggression gegenüber anderen Hunden oder sowas, ich baue sehr häufig ganz am Anfang auf 180-Grad-Wendung, weißt du, so ein Hier-Lang-Signal, wir sagen hier lang und dann gehen wir einfach aus der Situation raus. Und wenn der Hund das schon weiß, ah, Moment, ich könnte auch rausgehen, dann kann die Situation, auch wo er schon so sich so ein bisschen anspannt und ich denke, der fühlt sich jetzt nicht wohl, kann ich ihm zeigen, mit hier lang, komm, wir drehen einfach um, dann kriegen wir mehr Abstand, du kannst zwischendurch auch nochmal gucken, dass der auch wirklich nicht hinter uns hergerannt kommt, der andere, ne? Und er weiß dann, ich kann ihn aus dieser Situation rausführen. Und wenn er dann merkt, das hat ja Erfolg, dann kann er diese Strategie auch tatsächlich irgendwann selbst einsetzen und annehmen. Und selbst nämlich dann diesen Abstand schaffen, den er haben muss. Und dann braucht er eben nicht mehr nach vorne gehen und dann halt nach dem anderen Menschen schnappen.
Jetzt habe ich eine Frage, das hatten wir vorhin ganz zu Beginn. Hunde, die bellen, beißen nicht. Das heißt, meine Frage ist jetzt, natürlich ist es alles andere als schön, wenn ein Hund auch an der Leine und dir kommt ein Mensch entgegen, diesen Menschen verbellt. Das ist sicherlich nicht schön. Ist das schon aggressives Verhalten, wäre jetzt eine Frage. Die andere Frage, die aber jetzt natürlich zu unserem Thema viel besser passt, ist das Bellen eine Vorstufe vielleicht zum Beißen? So nach dem Motto, wehret den Anfängen, also bitte lass deinen Hund den anderen, der dir entgegenkommt, nicht anbellen, weil sonst wird er irgendwann mal beißen. Wie siehst du das Ganze? Also sollte man da tatsächlich dann sagen, nein, bellen geht gar nicht und das darf er dann nicht oder was weiß ich? Oder sagst du, bellen ist eine Chance zu trainieren und zu sagen, hallo, dein Hund sagt dir damit irgendwas, handel bitte dementsprechend. Weil sonst könnte das Bellen tatsächlich dazu führen, dass,
wie siehst du das? Wir reden also jetzt wirklich von aggressiven Gebell, ne? Bei dem der Hund sich dann die Leine schmeißt. Wir reden jetzt nicht von, der Nachbar kommt ja nicht wirklich so toll. Ne? Gibt Hunde, die dann ja auch bellen. Das klingt aber anders. Ne? Dieses aggressive Gebell und sich in die Leine schmeißen ist ja eine Bitte um Distanz. Ja, und wenn dieser Bitte halt nicht nachgekommen wird, dann kann es natürlich sein, dass der Hund auf eine andere Art und Weise etwas nachdrücklicher versucht, Distanz zu schaffen. Jetzt sagen die Leute ja immer so oft, ja, aber der rennt doch dann dahin. Ja, aber was passiert denn, wenn der Hund dahin rennt und blablabla macht? Der Mensch bleibt erstmal stehen. Und er geht in der Regel eben nicht weiter, der ist ja nicht bescheuert, ne? Und denkst du, oh shit, was ist das jetzt? Ne? Und das heißt, der Hund kriegt dann zwar nicht die Distanz, aber er bremst den Menschen erstmal und kann sich dann vielleicht irgendwann abwenden. Ne? Das heißt, also das ist schon etwas so, um die Bedrohung, sag ich mal, für den Hund in Schach zu halten, wenn er dahin rennt und den Menschen stoppt. Ne? Und das ist halt in der Regel nicht freundlich, wenn es dann eben einhergeht mit, ne? Also das, wie gesagt, wir reden eben von diesem sehr bedrohlichen Verhalten mit einem starren Blick, mit einer sehr, manchmal auch sehr distanzlosen Hingehen zum Menschen. Also ich habe hier bei uns in der Nachbarschaft auch den einen oder anderen Hund, der kommt dann, ne, so bellende Zäune und hält dann schon mal hier so das Maul bis an die Jogginghose und sagt so, du gehst jetzt nicht weiter. Das ist nicht lustig. Ja, also das ist ja auf meiner Joggingrunde finde ich halt solche Sachen dann schon mal. Ja, wo dann, mir kam auch schon mal im Wald ein weißer Schäferhund entgegen und stellte mich und ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt einen Millimeter rühre, dann habe ich den am Arsch hängen. Und der Herrchen kam dann irgendwann hinterher geschlurft, auch schon älter, und ich sage, könnten Sie Ihren Hund vielleicht hier wegrufen? Der stand wie hier neben mir. Und er, ja, so halbherzig gerufen. Ich sage, der bedroht mich hier gerade. Wäre schön, wenn Sie den Hund hier wegbringen würden, ja. Oh, hier geht eigentlich nie einer spazieren. Ich sage, Kuh-Idee, ich bin jetzt hier, ja, so, und es wäre schön, wenn Sie Ihren Hund dann, dann ist der echt an mir vorbeigeschlurft, hat den Hund dann irgendwann, der hatte nicht mal eine Leine dabei, wo ich dachte, Penner, Entschuldigung. Aber sowas passiert dir als Joggerin regelmäßig. Alle, die laufen, die werden sowas kennen, leider. Aber egal, ist eine andere Geschichte. Aber es ist tatsächlich so, dass der Hund natürlich dann, der wollte nicht, dass ich weiterlaufe. Wäre ich weitergelaufen, hätte der sicherlich sehr noch unangenehmer reagiert. Na, also das ist eben so eine Kontrolle dessen, was einem Angst macht als Hund in dem Moment. Na, da muss ich natürlich als Mensch entsprechend früh reagieren.
Das heißt also, der Hund, dieser vermeintliche Irrglaube, mein Hund britzelt in die Leine und rennt sozusagen zu dem mir entgegenkommenden Menschen auf ihn böse bellen zu. Also es geht nicht um ein Yippie-Yippie-Bellen, sondern um ein komm noch einen Schritt näher und ich töte dich bellen. Genau. Das bedeutet für den Hund nur in dem Moment, ich habe keine Strategie, die mir zur Verfügung steht, indem ich die Distanz vergrößere, weil mein Zweibeiner geht ja nun mal auf diesen fremden Menschen zu. Also bleibt mir gar nichts anderes über, als diesen fremden Menschen jetzt zu stoppen durch mein Verhalten. Das ist nicht, dass er da hinrennen will und den freundlich begrüßen will, sondern er will diesen Menschen stoppen. So, ja, so verquer sich das vielleicht auch anhören mag. Die bessere Alternative für den Hund wäre dann also die von dir beschriebene 180-Grad-Wendung, abwenden von dem Menschen, der da kommt, und dann wird er wahrscheinlich auch gar nicht großartig bellen. Das heißt, dieses böse Bellen, und ich denke, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, welches Bellen wir damit meinen, wenn das nicht ernst genommen wird, könnte also durchaus dann auch mal passieren, dass er dann eben nicht mehr bellt, sondern dass er dann auch tatsächlich mal, es gibt ja dieses Luftschnappen, sage ich mal, das wäre dann für mich auf jeden Fall die Stufe, die nach Bellen kommt. Ja. Und nach dem Luftschnappen, schnapp, 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 käme dann halt das, ich hänge dann mal im Hosenbein oder im Popo oder im Arm oder sonst was, richtig?
Richtig. Wir haben ja eine Eskalation, so dieses gehemmte Aggressionsverhalten und eben das ungehemmte Aggressionsverhalten. Und wie gesagt, unsere Hunde sind in der Regel so cool, dass sie erst einmal gehemmtes Aggressionsverhalten zeigen. Das heißt nämlich eben Warnschnappen, ne? Also alles sowas, sagt, nimm du mal mehr Distanz ein. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann fangen sie dann halt irgendwann an, ungehemmtes Aggressionsverhalten, weil das hat dann tatsächlich auch eine Verletzungsabsicht. Und dann, wenn ein Hund halt sowas zeigt, tatsächlich dieses ungehemmte Aggressionsverhalten, das heißt mit Verletzungsabsicht tatsächlich zubeißen und Löcher machen und sowas, dann, wie gesagt, dann ist da schon vorher ganz, ganz viel schiefgelaufen. Und das ist dann wirklich was, wo ihr sagt, diese Hunde müssen tatsächlich auch wirklich gesichert werden.
Und das ist auch eine Aufgabe dann für den Hundehalter, weil so einen Hund zu sichern, das ist eine wahnsinnige Verantwortung. Punkt. Ja, natürlich. Man darf einfach sich nicht täuschen, was ein Hund einem Menschen rein theoretisch antun kann. Die sind schnell, die sind stark und in so ein Gebiss möchte, mit so einem Gebiss möchte keiner Kontakt schließen. Also
völlig, ja, selbst bei kleinen Hunden nicht. Ja, das wird ja oft nicht ernst genommen. Und gerade kleine Hunde, da übergeht man so häufig, so genau wie bei Welpen halt, ne, so die sagen, ich tue dir doch gar nichts. Man übergeht diese Warnzeichen einfach. Und dann sagt man dir, diese Kleinen, das sind ja lauter Kläffer. Ja, es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, weil wir immer dazu hingehen, ich tue niedlich. Und der Hund sagt, ja, jetzt lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, und schon, dass man das dann von Anfang an sagt, wenn so ein Kleiner schon ausweicht, dass man eben nicht einfach auf ihn zugeht. Weil wenn so ein Rottweiler mal einen Schritt zurück macht und ein bisschen komisch guckt, da geht dann plötzlich keiner mehr hin, ja. Aber wenn dann irgendwie so ein kleiner Yorkie oder sowas dann da irgendwie hingeht und da steht und drei Schritte zurück macht, da gehen die Leute trotzdem hin. Wo du denkst, bist du bekloppt? Lass doch den Hund in Ruhe, der zeigt dir, dass du das nicht möchtest. No, und für die Hunde, die so klein sind, sind Menschen einfach furchtbar, furchtbar riesig. Ja? Und natürlich ist das bedrohlich, gerade wenn dann von oben der Arm dann runterkommt und sowas. Und wenn ich da eben nicht drauf aufpasse, dann kann eben auch so ein Kleiner mal wirklich zuzwacken. Und auch das ist sehr, sehr unangenehm und tut weh und kann richtig Löcher machen.
Das heißt also, ich als Hundehalter, jetzt völlig egal, großer Hund, kleiner Hund, alter Hund, junger Hund, gesunder Hund, kranker Hund, wenn mein Hund also praktisch mir zeigt, da vorne kommt ein Hund oder da vorne kommt ein Mensch, ich möchte diese Begegnung nicht und ich bleibe vielleicht erstmal stehen oder ich gehe sogar, ich schaue meinen Menschen an, bleib stehen oder ich drehe mich sogar schon mal halb um. Damit signalisiere ich ja auch, du pass mal auf, lass uns doch bitte woanders gehen. Das heißt, das sollte ich bitte als Hundehalter zum einen ernst nehmen und zum anderen dürfte ich das wahrscheinlich sogar, ja, dieses Verhalten belohnen, weil mein Hund mir sagt, bitte diese Situation nicht. Er sagt mir auf freundliche Art und Weise, könnten wir in Bogen laufen, können wir andersrum gehen. Mir ist das Ganze jetzt hier nicht ganz geheuer. Es gibt so gut wie keine Situation, ich sage immer, es gibt keine Situation außer eine Not-OP, wo ein Hund durch muss. Genau. Ansonsten kann man das Ganze managen. Ja,
man muss es erkennen. Sorry, dass ich dich da gerade unterbreche. Das Problem ist, man muss es erkennen. Ja, wenn ich mit meinem Hund auf einen Menschen oder einen anderen Hund oder eine Mülltonne oder irgendwas zurenne und ich merke auf einmal, mein Hund neben mir wird langsamer. Sprich, ich gehe halt meiner Dinge und auf einmal ist mein Hund hinter mir. Deswegen denke ich, oh, was ist los? Und dann renne ich halt nicht einfach weiter und bin mitten in nach Hause, sondern ich mache halt mal zwei Schritte zurück und sage, ey, was ist los? Was siehst du denn da? Stimmt was nicht? Ja, und dann gucke ich erstmal, was sieht mein Hund denn da überhaupt? Was nimmt er denn da wahr? Ist es irgendwas, was in irgendeiner Form irgendwie unheimlich ist? Und ich muss es erkennen und das heißt eben wieder Körpersprache, Körpersprache, Körpersprache.
Liebes, also an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank wirklich für dieses super, super, super tolle Gespräch. Es gibt mit Sicherheit auch, die Helpiki wird ja hier drunter noch verlinkt, ganz, ganz viel Input zu diesem wirklich wichtigen Thema. Es ist ein Thema, als Hundehalter muss man sich damit auseinandersetzen. Nicht man sollte, nein, man muss sich damit auseinandersetzen. Das wird natürlich hier unten verlinkt. Hast du denn noch etwas, was dir jetzt sozusagen auf dem Herzen liegt, was du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, könnt ihr ja vielleicht mal drüber nachdenken, wenn ihr in diese oder jene Situation kommt?
Ja, das, was ich gerade eben schon sagte, Körpersprache lernen. Körpersprache lernen, das hilft einem im Hundetraining ganz enorm. Ich bin ja gelernte Juristin und da haben wir früher mal gesagt, die Kenntnis der Gesetze hilft sehr gut bei der Rechtsfindung. Ja? Und dann kann man eigentlich übertragen auf die Hunde, dass man sich die Kenntnis der Körpersprache hilft ungemein im Zusammenleben mit den Hunden.
Liebes, an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, wir sehen uns noch zu dem ein oder anderen Thema wieder. Du hast auch noch ein Leckerchen für die Mein Herzwelt. Magst du noch mal bitte kurz sagen, was das ist?
Ja, klar, immer. Ne? Das heißt, ihr kriegt von uns selbstverständlich, auch sonst auch nach unseren Gesprächen, wieder einen Rabattlink für die, die es interessiert. Also auch Körpersprache-Videos und Leinenaggression und Aggression gegenüber Menschen haben wir auch alles online. Also kann man gerne reinschauen.
Super. Dann an dieser Stelle herzlichen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Interview. Bis dahin sende ich wedelige Grüße. Danke dir. Tschüss.